Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Was hat Yoga mit Drogen zu tun? Ist Yoga Drogenersatz? Ist der neue Trend Microdosing das neue Yoga? Passt das am Ende alles gut zusammen? Herzlich willkommen im Yoga Easy Podcast Besser Leben mit Yoga. Ich bin Christine Rübesamen und spreche mit der Gründerin des New Health Club, Anne Filippi, über den therapeutischen Einsatz von psychedelischen Drogen, den neuen Mushroom Market, über MDMA, neuronale Neuprogrammierung, den Unterschied zwischen Micro- und Makrodosing und was Yoga und diese Drogen gemeinsam haben. Ich finde ja, Yoga ist die beste Droge, aber es gibt Menschen, die behaupten, zusätzlich sollten wir noch andere Drogen nehmen, in kleinen Dosen oder auch Microdosing genannt. Eine davon ist die Gründerin des New Health Club, Anne Filippi. Anne, warum sprechen wir in einem Yoga-Podcast über Drogen?
Ich habe in L.A. ganz lange sehr viel Kundalini-Yoga gemacht und habe danach eigentlich erst gelesen, dass es im Gehirn ähnliche, soll ich sagen, Momente auslöst wie wirklich psychedelische Drogen. Also zum Beispiel, wenn man das halt wie bei diesem Summer Solstice, wo man das ja 3 Tage hintereinander macht, das Kundalini-Yoga.
Was für ein Ding?
Summer Solstice ist eine... Also da gibt es immer ein längeres Yoga-Retreat in New Mexico auf dem ehemaligen, ja, wie soll man sagen, Land von Yogi Bhajan, der quasi Kundalini-Yoga nach L.A. gebracht hat damals.
Yogi Bhajan,
sagt dir was?
Und
auf jeden Fall, dort gibt es dann so, ich glaube, das heißt White Tantric und geht fast eine Woche lang. Und da macht man eben 3 oder 4 Tage hintereinander 8 Stunden Kundalini-Yoga. Es geht darum, dass man eigentlich tiefer einsteigt in bestimmte Fragestellungen, vielleicht auch bestimmte, sagen wir mal, Strukturen in sich selber, die man jetzt, sagen wir mal, mit so ganz klassischem Yoga, glaube ich, oder auch klassischer Meditation, vielleicht ganz kurz mal erreicht, aber auch meistens nur dann, wenn man das richtig lange macht und jeden Tag wahrscheinlich mehrere Stunden. Und ich würde mal sagen, um es mit Russell Brand zu sagen, Kundalini-Yoga ist so das Crack-Cocaine des Yogas.
Anne, jetzt wirf mal nicht mit so viel amerikanischer Fachterminologie.
Es war nur ein Zitat.
Okay, können wir das bitte nochmal kurz erklären? Russell Brand ist der verrückte
englische Comedian.
Englische Komiker,
genau.
den du in L.A. beim Yoga getroffen hast, weil?
Der war immer im Kundalini-Yoga, weil er eben ein sehr großer Suchtmensch ist und auch immer gesagt hat, er ist abhängig von allem. Und sein Ziel war eben mit Kundalini-Yoga, das loszuwerden. Und das Interessante finde ich, jetzt nochmal kurz auf Psychedelics zu kommen, die ja beim New Health Club eine große Rolle spielen, es ist quasi so eine ähnliche Kraft darin, könnte man jetzt behaupten, dass man damit zum Beispiel auch Sucht und Abhängigkeit, also entweder sogar richtig losbekommt oder so viel stärker behandeln kann als jetzt mit normalen Anonymous Alcoholics Meeting zum Beispiel oder so.
Also, das heißt, ich fasse mal wieder ganz spießig zusammen. Wir haben jetzt bereits erfahren, dass diese psychedelischen Drogen, um deren Vertrieb und deren Verbreitung und deren Aufklärung dich kümmerst in deinem Club, dass die uns helfen, tiefer einzusteigen, für die, die das wollen.
Absolut. Ja.
Drogensucht zu bekämpfen, da frage ich mich natürlich, wie kann man denn mit Drogensucht bekämpfen?
Und was sind das vielleicht, damit wir erstmal wissen, worüber wir hier sprechen? Mhm. Du hast gerade schon mal so lässig Crack in den Raum geworfen für alle Kinder. Ihr könnt weiter zuhören, weil das ist hier total super legal und eine Aufklärungssendung. Welche Drogen sind das? Von was für was ist das? Was ist das? Psilocybin, LSD, Magic, bla bla. Kannst du das mal ganz kurz, ganz kurz mal dein Sortiment auf den Tisch
Also, werfen? Wie gesagt, erstmal habe ich natürlich kein Sortiment, weil man kann das ja nicht verkaufen, weil es ist natürlich alles illegal. Als Produktverkauf natürlich, aber dennoch gibt es eben gerade seit ein paar Jahren diese Entwicklung, dass sich sowohl in so einem universitären Rahmen als auch in so einem, sagen wir mal, Tech-Lifestyle-Rahmen sich wieder sehr stark mit Psychedelika beschäftigt wird. Also das heißt, wir sprechen von LSD, Magic Mushrooms oder Psilocybin, je nachdem kann man beides dasselbe.
Sogar im Spiegel gibt es eine überall riesige Geschichte.
Genau. Also es gibt quasi in jedem großen Magazin, also kann man jetzt eigentlich gerade darüber nachlesen. Und wichtig ist aber, dass diese, sagen wir mal, Universitäten wie zum Beispiel Imperial College in London oder dieses John Hopkins Institute in New York, die sind sozusagen gerade seit, sagen wir mal, ein, zwei Jahren dabei, sehr viel neue Studien zu machen und aufzustellen, um zu erforschen, inwieweit neue Psychedelics Depressionen heilen können. Also das ist so dieser medizinische Part. So, das ist natürlich quasi on the way, weil es geht jetzt eigentlich richtig los erst.
Da könnte man vielleicht, ich werde immer zu kritisiert, dass ich unterbreche, aber ich tue es ja nur des Gespräches wegen, weil wir an dieser Stelle vielleicht mal sagen sollten, warum die das gerade untersuchen und vielleicht auch mal ein paar Zahlen in den Raum, in den Äther werfen. Mhm. 300 Millionen Menschen leiden unter Panikattacken. Alle 40 Sekunden bringt sich ein Mensch um. Davon sind es in Amerika, davon sind es 20 amerikanische Kriegsveteranen. Mhm. 21 Millionen Amerikaner haben mindestens eine Sucht. Das klingt so, als hätten die meisten zwei. Das Ganze ist ein riesiges Geschäft für die Pharmaindustrie. Der Verkauf von Antidepressiva hat 2017 40 Milliarden Dollar erwirtschaftet. Also man könnte eigentlich sagen, die kranke Gesellschaft ist in den besten Händen bei der Pharmaindustrie. Alle verdienen dran. Warum funktionieren denn die herkömmlichen Mittel so schlecht? Und warum stürzt sich jetzt die Wissenschaft, du hast es genannt, das Imperial College in London und John Hopkins in New York, warum stürzen die sich auf die Erforschung von Hippie-Drogen, von denen man zuletzt in den 60ern und 70ern gehört hat.
Genau, also Hippie-Drogen, gut, dass du es so sagst, weil das ist das quasi das Narrativ, was man eigentlich so ziemlich jeder damit verbindet. Wobei LSD vor allen Dingen damit nie irgendwas zu tun hatte, letztendlich. Aber lass uns zuerst zurück zu dem, warum die das gerade jetzt so erforschen. Ja. Und also seit den 90er Jahren, das habe ich gerade gestern noch mal in einem Gespräch mit einem Arzt in der Charité besprochen, gab es keine großartigen Entwicklungen mehr für Psychopharmaka. Das heißt also ungefähr, die Leute, die das jetzt nehmen, nehmen eine Rezeptur, die aus den 90er Jahren stammt, was ja eigentlich bei jeder anderen Medikament überhaupt nicht der Fall ist. Ne? Und man merkt jetzt aber, okay, damit geht es irgendwie, man kann das zwar nehmen und es gibt sicher auch durchaus Leute, für die das eine Weile funktioniert und so, also, aber immer mehr wird eben klar, dass es eigentlich sehr viele Menschen gibt, die das über Jahre versuchen damit und es passiert eigentlich nichts oder es wird eigentlich immer schlimmer und sie haben eigentlich so eine Art Glücksspielsituation, dass sie 10 Psychopharmaka probieren und nicht wissen, was mit ihnen passiert. Und Psychedelics sind aber eigentlich wie gesagt, sagen wir gleich, wo das eigentlich alles herkommt, sind unter Umständen ein Mittel, um auch so eine Art Heilung herbeizuführen im Gehirn. Und genau das wird eigentlich gerade erforscht, währenddessen Psychopharmaka eben eigentlich ja nur für so einen Status quo halt sorgen. Also so.
Genau, das ist also sozusagen ein Begriff, der auch beide Ansätze zusammenbringt. Heilung, sprich Gleichgewicht, Balance. Nochmal, weil ich das auch gelesen habe, dazu, warum die herkömmlichen Mittel so wahnsinnig versagen. Mir war das neu, diese sogenannten SSRI-1-Medikamente, also Serotonin-Wiederaufnahme-Hemmer, Die brauchen oft Monate, um zu wirken. Effektiv sind sie oft nur in 30% der Fälle. 15% der Benzodiazepine, salopp Benzos ausgedrückt, Patienten werden davon sogar abhängig. Und Menschen, die Antidepressiva nehmen, begehen 2,5-mal öfter Selbstmord. Das heißt, es wird allerhöchste Zeit zu forschen.
Exactly, ja. Mhm. Also ich meine, exactly sage ich jetzt. Aber es ist wirklich, sagen wir mal, getriggert durch diese Zahlen, die jetzt auch so groß sind, wenn man plötzlich merkt, es gibt eigentlich viel mehr Varianten von Depressionen. Also wie gesagt, wie du gesagt hast, Angstzustände, Panikattacken, dann klassische Depressionen. Also diese, sagen wir mal, diese Ausdifferenzierung wird jetzt einfach so ein bisschen klarer.
Oder auch zum Beispiel meine Lieblingsvariante, die, wie heißt das, oppressive,
OCD.
Compulsive, OCD, zum Beispiel jemand wie ich, der so 10-mal am Tag seine Küchenspüle poliert, da falle ich eigentlich schon drunter. Also du kannst mir gerne mal so ein Briefchen nachher rüberschicken, aber du hast ja angeblich überhaupt nichts. Nee. Hast du denn schon Drohbriefe bekommen von der Pharmaindustrie?
Nee.
Im Briefkasten, müssen wir uns Sorgen machen?
Nee, also wie gesagt, da ich ja auch keinen, also da es ja auch nicht möglich ist, nochmal das in irgendeiner Form zu verkaufen, so als Unternehmen, das ist halt eben auch genau gerade so ein sehr interessanter Moment, weil natürlich dieser, sagen wir mal, Mushroom Market, wie es ja schon heißt, oder Shroom Market, jetzt eigentlich quasi auch nach diesem großen Cannabis-Boom eigentlich gerade so beginnt zu entstehen. Natürlich logischerweise erst in Amerika, weil dort gibt es eben, ich glaube in Boulder, Colorado, es sind eben Magic Mushrooms dekriminalisiert, was übrigens auch ein sehr großer Unterschied ist zum Legalisieren.
Was übrigens auch ein riesiges Yoga-Zentrum ist, Boulder, Colorado. Riesig.
Interessant,
riesig.
Ah ja, und, weil da gibt es ja so ein Ort, der so sehr...
Ein Kraftort, ganz genau, spießig, ja,
genau,
gesagt.
Nee, genau, und Kalifornien ist natürlich wie immer on the way und ich glaube, Texas ist interessanterweise auch sehr nah schon dran. Also kurz gesagt, in Amerika funktioniert es ja immer so, wie man ja auch bei Cannabis gesehen hat. Man sieht, in einem Jahr gibt es eine 8-Billionen-Dollar-Industrie. Let's do it, ne? Also es hat natürlich auch sehr viel damit zu tun.
Was ist denn das, was man hier so im Späti kaufen kann? So kleine Ölportionchen und da steht dann CBD.
Also, aber das ist, hat nur mit Cannabis zu tun. Das sind keine Psychedelics. Das ist ja nur.
Aber es ist auf jeden Fall klein. Ist das nicht Microdosing?
Es gibt auch Leute, die... Also, mit CBD könnte man ja, kann man ja jetzt microdosen, wenn man möchte, im Sinne von, dass man morgens eben oder abends, wenn man schlafen geht, einfach so ein bisschen Öl einnimmt und so weiter. Damit haben auch sehr viele Leute, glaube ich, auch sehr gute Erfahrungen. Und also ich bin jetzt, als ich hierher gelaufen bin, bin ich an zwei Läden vorbeigekommen, die jetzt eigentlich so Hemp und CBD-Oil verkaufen. Also klar, das ist auch immer noch nicht so 100%, aber das geht halt jetzt. Aber Cannabis ist eben eine komplett andere Geschichte.
Jetzt sind wir ja auf der Marktebene.
Genau.
Vielleicht nochmal zurück für uns Yogis, um zu verstehen, du hast ganz am Anfang des Gesprächs geredet von tiefer einsteigen und heilen. Also welche These liegt denn da zugrunde? Also geht es da um Traumata, geht es da um biologisches Disbalance? Was soll geheilt werden und warum funktioniert das so
gut? Also ich glaube, ein sehr gutes Beispiel, was auch schon sehr weit fortgeschritten ist im Forschungsrahmen, ist eben diese Behandlung mit MDMA-Therapy, die auch MAPS, also diese sehr große, sehr wichtige Non-Profit-Organisation in Amerika, schon dann seit ein paar Jahren durchführt. Also falls jemand sich wirklich dafür interessiert, auf maps.org gehen, weil da ist wirklich ein sehr, sehr guter...
Maps wie Landkarten?
Genau, also aber org.org, weil das ist wirklich ein sehr, sehr guter Ort, um zu starten. Die haben quasi schon längere Zeit eben angefangen, mit MDMA solche Studien anzufangen. Und da gibt es halt dieses sehr gute Beispiel von einem Irak-Soldaten, der zurückkam aus dem Irak und halt dieses Post-Traumatic Stress Syndrome hatte und eigentlich, wie er dann auch erzählt hat, versucht hat, 5-mal sich umzubringen, nachdem er zurückkam. Und er hat alle möglichen Medikamente genommen, es hat nichts gebracht. Dann ist er irgendwann auf diese Map-Seite gestoßen und hat quasi bei dieser Studie mitgemacht, bei dieser MDMA-Studie. Und was darin passiert, jetzt mal sehr simpel gesagt, ist, dass man eben in der Lage ist, durch die Einnahme von dieser Art von, nennen wir es mal Psychedelic, es ist jetzt nicht das wie LSD, aber es ist psychedelische Drogen, dass man quasi in der Lage ist, das Trauma, was man im Irak erlebt hat, in seinem Fall, einfach anzugucken, ohne dass man emotional dort einsteigen muss. Und dadurch ist man, ist der Patient, sagen wir mal, in der Lage, das wirklich so abzuarbeiten an sich. Was halt ein sehr großer Unterschied ist, wenn man in so einer klassischen Psychotherapie ist, man unheimlich schnell wieder in so eine emotionale Geschichte reingeht, was bedeutet im Post-Traumatic Stress Syndrome Fall, dass man das gar nicht kann, weil man einfach viel zu geschockt ist davon. Und er sagte zum Beispiel, das finde ich ganz interessant, er sagte diesen berühmten Satz, also man würde den Irak zum Beispiel gar nicht überleben, wenn man nicht Post-Traumatic Stress Syndrome hat, weil man jeden Tag eigentlich normalerweise mitbekommen wird, dass man eigentlich alle drei Sekunden sterben kann.
Strukturell ist das jetzt genau dieselben Techniken, die wir Yogis in der Meditation verwenden. Ja. Das heißt, wir nehmen ein bisschen Abstand zu unseren Gedanken ein und auch das ist von Neurobiologen längst erwiesen. Wenn es uns gelingt, dann diese Gedanken, gehen wir mal davon aus, das sind eher üble oder schlechte oder niederziehende Gedanken, wenn wir die labeln, dann können wir uns ein bisschen davon befreien und wenn die kommen, dann labeln wir die und dann gehen die aber wieder weg und zwar schneller weg. Also die Techniken sind strukturell ähnlich.
Nicht unähnlich, auf jeden Fall. Es ist aber so, dass man, sagen wir mal, es gibt so zwei Dinge. Also man kann mit Psychedelics dieses Anschauen, sagen wir mal, sehr schnell erreichen, weil bei Yoga oder Meditation würde es vielleicht eine Weile dauern, vielleicht auch 10 Jahre.
Also Jahrzehnte, wir haben ja viel Zeit.
Genau, die meisten Leute haben ja irre viel Zeit, genau. Und in eigentlich allen Fällen erzeugen Psychedelics auch so eine Art Neuprogrammierung oder Reboot, wie man sagen könnte, wie beim Computer, sehr salopp ausgedrückt, der Neuropathways, also dieser Stränge im Gehirn, Nervenbahnen, die quasi auf einmal in der Lage sind, anders zu laufen. Und das kann zum Beispiel, also was bedeutet eben, man hat nicht mehr dieselben Reaktionen, wie man vorher hatte. Zum Beispiel jetzt mal sehr simpel gesagt, ich habe einen schlechten Tag, so mein Neuropathway sagt mir, das heißt, du trinkst 5 Gläser Wein. So, das kann zum Beispiel damit auch unterbrochen werden, was zum Beispiel eben auch in der Suchttherapie einen riesen Fortschritt bedeuten könnte. Und diese Neuprogrammierung ist eben was einem, wenn man es jetzt mal auch salopp sagt, unter Umständen sehr viel Lebenszeit auch sparen kann, die man mit einer Krankheit verbringen müsste sonst.
Das ist jetzt der Punkt, an dem wir nicht dran vorbeikommen, nach deiner persönlichen Geschichte zu fragen. Lass uns mal über deine nicht nur Nervenbahnen, sondern auch biografische Bahnen sprechen. Wann hat dir Yoga geholfen? Wann Microdosing und wobei?
Also Yoga, habe ich neu festgestellt, mache ich ja echt schon seit 20 Jahren, ohne dass es mir so aufgefallen ist. Und ich würde sagen, ich habe in so richtig damit angefangen, als ich in L.A. gelebt habe, weil es natürlich ja auch so Yoga City ist. Und es hat mir da echt geholfen, so, man könnte sagen, echt so einen klaren Kopf zu behalten in vielen Momenten, was ja in L.A. nicht so einfach ist, wie man weiß, weil man eigentlich ständig in so einem komischen, overwhelming Zustand ist sozusagen.
Das Schlimmste ist vor allem, dass man ja nicht an einem Ort zusammen Alkohol trinken kann und rauchen. Da muss
auf
man
gar immer keinen an zwei Fall. Verschiedene... Exakt. Okay, und dann natürlich aber war es auch mit dem Kundalini-Yoga, wie ich eben gesagt habe, da bin ich an so einen Punkt gekommen zum ersten Mal, wo ich merkte, wow, wenn ich das jeden Tag mache, diese Art von Yoga, ist es eigentlich zu viel. Auch das war interessant zu erfahren, dass es eben auch ein zu viel gibt bei sowas. Mhm. Und Microdosing habe ich noch nicht gemacht. Ich habe nur zweimal eine sogenannte Macrodose gemacht. Das heißt, ich habe so letztes Jahr mit einem Psychiater eine Macrodose LSD gemacht, also eine geführte LSD-Erfahrung, die 4-5 Stunden gedauert hat, wo ich eben mit dem Therapeuten in einem Raum war, wie in einem normalen Therapieraum, und er mich quasi da durchgeführt hat oder beziehungsweise ich auch Dinge gesehen habe. Und ganz kurz, ich habe gestern Abend diesen Film gesehen, Becoming Cary Grant, der genau das gemacht hat. ein wahnsinnig toller Film, weil man versteht an diesem Beispiel von diesem Mann, den ja jeder nur kennt als strahlender Nizza-Dieb, ne? Wirklich, kann diesem Film echt nur empfehlen, kann man auch online gucken auf Vimeo, weil man versteht dann, was in einem Menschen passiert, wenn man das zum Beispiel macht. Er hat es nämlich gemacht in den 60er Jahren, auch LSD-Therapie, weil er eigentlich ein total vernachlässigtes Kind war und mit 10 Jahren abgehauen ist, alleine nach Amerika, weil seine Eltern eigentlich ihn quasi nicht mehr haben wollten.
Wovon hat dich diese Macrodosing-Erfahrung befreit?
Genau, und diese Macrodose-Erfahrung habe ich zum Beispiel gemacht, weil ich einfach schon immer eine komische Co-Abhängigkeitsader in mir hatte, die ich über Jahre mit Psychotherapie immer wieder so versucht habe, so loszuwerden.
Was mit den falschen Männern zusammen?
Das kann alles Mögliche sein. Das sind nicht immer nur Männer. Das ist auch so, können Chefs sein, das können Freundinnen sein. Also es muss nicht immer nur romantic relationship sein.
Aber
kann
keine alles sein. Gesunden, keine
förderlichen Beziehungen. Keine gesunden Beziehungen, so kann man es sagen, genau. Und ich habe wirklich so, bis ich es verstanden habe, hat es eine Weile gedauert. Und dann, bis ich so verstanden habe, dass ich es loswerden muss, hat auch wieder eine Weile gedauert. Mhm. Und das hat mich wirklich zum ersten Mal auf so eine Bahn gebracht, wo ich mich echt anders damit beschäftigen konnte eben. Und auch nicht mehr so emotional da eintauchen musste.
Auch das ist eine Schnittstelle zum Yoga, dass viele Leute mit Yoga nicht anfangen, weil es ihnen gerade wahnsinnig gut geht, sondern die fangen an, in einer Krisensituation, egal ob das die Kalkschulter ist, die nicht weggeht und Rückenschmerzen oder Übergewicht, sondern auch persönliche Krisen. Und dann lässt man sich auf was Neues ein. In deinem Fall, wie sagst du das, wie siehst du das heute, nochmal ein halbes Jahr später? Was hat das gebracht mit dem Abstand?
Das ist ja immer so, dass du, wenn du das machst, hast du ja ungefähr 6 Monate, die darauffolgenden 6 Monate merkst du, wie das in deinem Leben sich langsam bemerkbar macht, ohne jetzt so, wow, dann gibt es einen Knall oder so, aber du merkst es halt dann so langsam. Und es war auf jeden Fall für mich, weil ich habe noch nie in meinem Leben das genommen vorher. Ich habe irgendwie natürlich so Party-Sachen gemacht, aber jetzt nichts, also keine Psychedelics, nie. Und ich war natürlich super ängstlich und nervös und es war für mich sozusagen so das erste eigene persönliche Erlebnis damit. So, ne? Und es hat quasi so, ich würde so sagen, es hat so eine Tür aufgemacht. Und 6 Monate später, was jetzt eben vor 2 Wochen war, war ich in Amsterdam bei diesem Magic Mushroom Retreat, einem legalen Mushroom Retreat in der Nähe von Amsterdam, das heißt Synthesis. Und habe dort eben so eine Zeremonie gemacht mit, also in Holland heißt es Truffles, also Magic Mushrooms, über 3 Tage, die eben auch geführt war. Und sogar ein Arzt war am Ende anwesend, wobei das gar nicht eigentlich nötig ist. Aber es gibt Leute, die halt die dich da perfekt durchführen und dir kann eigentlich nichts passieren im Sinne von, dass du nicht weißt, was du da machst und so. Und ich habe halt so gemerkt, das war eigentlich so, also das war so der zweite Schritt in so eine Richtung, die man, glaube ich, irgendwann, wenn man das machen möchte, anfängt. Und es heißt auch so, wenn man das zum Beispiel alle 6 Monate macht, ist eigentlich immer wieder so ein Moment, um so ein bisschen so den nächsten Schritt einzuleiten. Und
wie ein Yoga-Retreat.
Eigentlich ja. Ich meine, ist ja auch ein Retreat. Ne? Also ich meine, und es ist natürlich auch so, dass für einige Leute ist auch so ein Yoga-Retreat vollkommen okay. Es ist ja nicht so, jeder auf der Welt muss das machen oder so. Aber ich muss halt sagen, es war wirklich so eine Erfahrung oder auch ein Moment, auf sich selber zu gucken, der halt recht, es gibt nichts, was damit irgendwie vergleichbar ist. Und es ist auch interessant, wenn man mit Leuten redet, die das vor ganz langer Zeit gemacht haben, sei es zufällig irgendwann mal mit 20 am Strand oder irgendwie sowas. Es gibt sehr viele Leute, die sagen, dass das für sie im Leben eine Erfahrung war, die sie niemals vergessen haben und die auch für sie sehr relevant war, so als Momentum in ihrem Leben.
Also hat eine Erkenntnisdimension.
Genau.
Wie bei jeder Droge, Droge im Griechischen hieß das bei den alten Griechen Pharmakon, das heißt nicht nur Heilmittel, sondern natürlich auch Gift, kommt es auf die Dosis an. Und ich würde dich jetzt fragen nach den Nebenwirkungen bei Cannabis. Gibt es Untersuchungen, die belegen, dass Cannabis im falschen Alter und zu jungen genommen Psychosen auslösen können, in schädliche Abhängigkeit auslösen können und die Leute auf schlimmste Weise wirklich schädigen. Mhm. Ich bin, wie du weißt, sowieso ganz skeptisch und baue eigentlich immer auf Ratio und auf Gedanken. Würde ich jetzt aber gerne wissen, was sind die Nebenwirkungen und worauf kommt es da an?
Von was genau jetzt?
Von deinen psychedelischen Drogen.
Naja, also wie gesagt, der große, sehr wichtige Punkt auch bei The New Health Club ist eben, dass es echt nicht darum geht zu sagen, man sollte das jetzt einfach mal machen so zwischendurch und ins Berghain gehen am Wochenende und mal gucken, wie das so wirkt mit 20.000 anderen Sachen zusammen. Also wie gesagt, jeder erwachsene Mensch muss das natürlich für sich selber entscheiden, aber das ist nicht das, was ich... Also ich finde es nicht gut und ich finde es auch persönlich keine gute Empfehlung, das zu machen. Also sehr wichtig bei dieser ganzen Sache ist, wenn man sagt, wenn man jetzt nicht von einer klinischen Geschichte ausgeht, weil das ist ja gerade erst in Forschung. Ne? Mhm. Aber diese, sagen wir mal, als nicht depressiver Mensch, wenn man in so einen Retreat geht zum Beispiel, ist halt sehr, sehr wichtig, diese beiden Dinge, dass eben das sogenannte Set und Setting stimmt. Also das heißt, es sollte ein Ort sein, der halt eben sehr ruhig ist, wo es nicht, also geschweige denn irgendein Club, am besten, also schön oder sehr gut ist immer, wenn man in der Nähe von der Natur ist, genau, oder wenn Natur irgendwie zur Verfügung steht. Also ein sehr unhysterischer, ruhiger Ort, also das ist das Setting. Und Set ist eben, oder Set und Setting, also beides zusammen, ist das, der andere wichtige Punkt ist eben, dass man nur eben diese Substanz einnimmt, also auf gar keinen Fall gemischt mit irgendwelchen Alkohol, Cannabis oder Gin Tonic, genau. Und eben das natürlich, und das ist auch ein sehr wichtiger Punkt, was Synthesis zum Beispiel sehr, sehr gut macht. In deren Fall ist es so, wenn man sich für dieses Retreat anmeldet, gibt es ungefähr 2-3 Screening-Calls, heißen die, sagen die das dazu, vorher, wo eben quasi eruiert wird, ob die Person das eigentlich machen sollte oder nicht. Und das finde ich einen super wichtigen Punkt, weil natürlich, die sagen zum Beispiel, 40% der Leute schicken sie wieder weg.
Warum?
Wo sie das Gefühl haben, es könnte eventuell deren Depression triggern, deren Angststörung triggern oder eine Psychose auslösen. Und ich glaube, das wird in Zukunft, wenn man jetzt so, sagen wir mal, sagt, okay, dieses... so eine Art von Retreat wird in Zukunft jetzt gar nicht so besonders mehr sein. Das könnte man vielleicht überall machen. Ist das aber ein extrem wichtiger Punkt, dass man vorher weiß, was könnte theoretisch mit dieser Person passieren, was man eben mit Therapeuten und Ärzten vorher klären kann, was die eben sozusagen auch machen, bevor du einfach da hingehen kannst und sagen kannst, hey, hallo bin ich, hier bin ich, ich mache das jetzt. Und diese, also
Im Grunde sogar sehr viel größere Vorsichtsmaßnahmen, als wir sie jetzt im konventionellen Antidepressivum-Markt haben,
absolut.
Sondern jeder Mensch wird sich wird im geschützten Raum, wie wir Yogis sagen,
ja,
diese Sache
so.
Machen und wird vorher angeschaut von...
Von Therapeuten und von Psychiatern. Und bei Synthesis ist zum Beispiel so, was ich wirklich sehr gut finde, die arbeiten jetzt immer enger mit dem Imperial College zusammen in London. Ne? Also das heißt, wenn man möchte und dorthin geht, kann man sagen, meine Daten übergebe ich dem Imperial College, was ich da erlebt habe.
Man könnte vielleicht mal kurz sagen, das ist das eine der besten oder erste Adresse
eigentlich, ja. Also
in
gibt
London
es,
für wissenschaftliche Studien.
Genau, es gibt das King's College und Imperial. Und Imperial College ist aber dieser wirklich sehr tolle Wissenschaftler Robin Card Harris, der ein bisschen aussieht wie so ein New Order-Sänger und auch wahnsinnig cool ist, surprisingly. Also nein, aber das ist wirklich jemand, der quasi so jetzt schon ganz viele Studien angefangen hat und der das gerade sehr stark erforscht, auf eben hinsichtlich auf diese neue Überlegung mit Psychedelics, die eben auch überhaupt nichts mehr mit irgendwelchen sogenannten Recreational Use zu tun haben. Und das ist halt eben super wichtig, das ist wirklich ein sehr wichtiger Punkt bei der ganzen Sache, dass es wirklich nicht darum geht zu sagen, so man nimmt das irgendwie mal so zwischendurch. Genau. Wie gesagt, wenn man ein erwachsener Mensch ist, muss man das natürlich selber wissen. Aber das ist nicht das, was ich jetzt promoten würde, muss man sozusagen.
Also, ihr habt es gehört. Wenn ihr mit 20.000 Kriegsveteranen im Berghain Gin & Tonics trinken wollt und MDMA auch unter Ecstasy bekannt nehmt, dann ist das nicht das, worüber wir hier sprechen. Es kommt darauf an, in welchem Rahmen man das macht und zu welchem Zweck. Und auch das kennen wir aus dem Yoga. Es kommt immer auf die Intention an und natürlich auf unseren Rahmen. Wir haben jetzt tatsächlich in diesem Gespräch, würde ich sagen, schon einiges geschafft. Wir haben den Widerspruch aufgelöst zwischen Yoga und Drogen. Yogis wollen clean leben, sind natürlich allerdings auch nicht abgeneigt, in der Natur verrückte Erfahrungen zu machen oder sagen wir mal Erfahrungen, die das Bewusstsein verändern in einer guten Weise. Also es gibt eigentlich doch ganz schön viel
Gemeinsamkeit. Es gibt noch eine Gemeinsamkeit, dass eben diese Nutzung von psychedelic potions, kann man vielleicht sagen, genau, also
Dosen
ja. Und überhaupt so Elementen, ja eben auch so eine jahrtausendalte Tradition hat wie Yoga. Also zum Beispiel in Inka-Kulturen und in Südamerika, bevor eben die spanischen Besatzer kamen. Mhm. Also was man heute noch in Ayahuasca sozusagen wiederfindet. Aber das war damals natürlich auch nochmal eine andere Struktur. Und eben in der von dir so geschätzten griechischen Kultur gab es eben diesen Ort außerhalb Athens, in den verschiedene Philosophen, Platon und Aristoteles hat sogar geschrieben darüber, gefahren sind, am Wochenende streng genommen, und dort eben mit psychedelic potions bestimmte so Leben- und Toderfahrungen gemacht haben, im Sinne von, dass sie das, also nicht, dass sie bald gestorben sind, aber dass sie einfach Leben und Tod in dieser psychedelic Reise erlebt haben.
Also das kann ich mir bei Platon nicht vorstellen, bei Aristoteles, das weiß man es nicht genau. Aber natürlich
da hat er drüber geschrieben, also wirklich.
Er hat aber sehr viel geschrieben, man kann nicht immer alles nachprüfen. Aber es ist egal, Tatsache ist, das Interesse war da und
auch die Praxis dazu
war da, sehr wichtig vor allen Dingen. Die Rituale waren da,
genau,
und Rituale, die Plätze waren da. Mhm. Ich glaube, das ist das Wichtigste jetzt im Moment für mich, dass wir uns in so einer Art Grauzone, trifft es nicht ganz richtig, in der Übergangszone befinden, einen Begriff von Heilung etabliert haben, der aufgeschlossen ist gegenüber anderen Formen von Medizin. Und ich weiß es nicht genau. Angeblich hat sich da Silicon Valley schon draufgeschmissen. Mhm. Willst du auch reich werden oder was ist dein Motiv abschließend?
Also, wer würde da schon Nein sagen, ne? Also, ich meine, Fangfrage sozusagen. Also, was mich daran interessiert, ist, und darum geht es auch bei den New Hearts Club, ich finde das total sinnvoll, wenn man das in eine, sagen wir mal, eine neue Idee von so einer Lebensstruktur einbaut. Also zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, okay, ich mache das zweimal im Jahr, entweder mit LSD oder Magic Mushrooms oder, nein, also das sind, oder MDMA ist nochmal was anderes, also die beiden Dinge zum Beispiel. Und das habe ich sozusagen als Momentum, um mir dann zweimal im Jahr bestimmte Fragen nochmal zu stellen über mein eigenes Leben. Und natürlich, und das haben wir noch gar nicht gesagt, sehr ein super wichtiger Punkt ist natürlich diese sogenannte Integration oder Integration, ne? Also, dass es halt immer einen Therapeuten gibt, der das sozusagen eigentlich mit einbaut in die Therapie. Das ist sozusagen der Idealfall. Und da wird es eben auch ganz neue Therapeuten und neue Therapeutengenerationen geben, die daraus entsteht.
Ja, Dealer, ne?
Nee. Leute, die das, man kann es sogar sagen, es wird denen sogar in gewisser Weise die Arbeit erleichtern, weil man eben schneller an Ebenen kommt, die man mit Psychotherapie selten so schnell erreicht. Und diese Integration ist aber total wichtig, weil man sieht halt in solchen psychedelischen Reisen oft Bilder, die ja erstmal völlig absurd sind. Also man sieht ja nicht, hier musst du hingehen und dann geht's nach rechts und links und geradeaus, sondern es gibt ja absurde Momente, absurde Gesichter, Situationen, die man eben am besten mit einem Integral Therapist, wie es in Amerika heißt, eben auflöst, um sie in sein eigenes Leben zu integrieren. Das ist auch ein sehr wichtiger Punkt, über den auch sehr viel gerade gesprochen wird in dieser ganzen Community. Mhm.
Du zählst jetzt hier in Europa zur Avantgarde mit deinem New Health Club. Du hast Investoren hinter dir, die dir helfen, deine Plattform zu finanzieren und zu verbreiten und populärer zu werden. Wie hoch ist bisher die Resonanz und wer beißt da so an?
Also interessanterweise ist es so, dass sehr viele Leute anbeißen, wenn man so sagt, die, ich würde mal sagen, ab Ende 30 sind ungefähr. Und nach oben ist es übrigens offen, ne? Also wie ich auch jetzt schon ein paar Mal gemerkt habe, die, sagen wir mal, vielleicht in so einem bestimmten Punkt in ihrem Leben, wo sie bestimmte Dinge auch schon probiert haben, wie jetzt, sagen wir mal, nur Yoga oder nur Therapie, und plötzlich so an so einen Punkt kommen, wo sie merken, sie brauchen eigentlich mehr Informationen über sich. Und es geht auch gar nicht darum zu sagen so, ja, und dann ist ja Yoga, bringt alles nichts mehr. Yoga ist natürlich letztendlich als ongoing Praxis total super, um diese Sachen immer weiter so bei sich zu behalten, sozusagen. Aber ich merke eben so, ich würde mal sogar so weit gehen, dass ich das Gefühl habe, es gibt sogar Teile der, wie man so in England sagt, so chattering class, ne? Mhm. Die gerade die so besonders gerade nach solchen neuen Ideen von sich selber suchen, weil er natürlich, und ich glaube, das spielt in diesem Moment auch eine große Rolle, sehr viele Industrien um uns herum.
Chattering Class, so wie in die Mittelschicht, die kaputt geht.
Nein, Chattering Class ist eigentlich eher so die etwas so, sagen wir mal, so Avantgarde Entertainment, die immer so ein bisschen.
Ach, so wie chattering. Im Plaudern. Ach so, genau. Verstehe.
Also die quasi so alles wissen, aber alles Bescheid wissen. Okay. Nee, Chattering sozusagen war mein Fehler. Also die sozusagen, da gibt es ja sehr viele Menschen, deren alte oder noch existierenden Industrien gerade eigentlich so ein bisschen zerfallen, Entertainment, aber auch Design, Fashion und so weiter.
Und morgen die Juristen und die Ärzte?
Möglicherweise auch, also letztendlich jeder, weil natürlich das alle betreffen wird, diese neuen digitalisierten Strukturen. Mhm. Und für viele Menschen merke ich halt so, bedeutet das erstmal totaler Identitätsverlust, weil das natürlich was, also und ich meine, inklusive mir selbst, ich war sehr lange Journalist, große Teile meiner Persönlichkeit basieren auf der Definition des Journalisten sein, sozusagen. Mhm. Und plötzlich fällt das weg für sehr viele Leute und sie haben eigentlich null Ahnung, vielleicht, wer sie sind oder noch weniger Ahnung haben sie davon, wer sie sein wollen. Und wie gesagt, nochmal, ich habe genau, das ist bei mir nicht anders. Also es ist genau so. Mhm. Und ich kann nur nochmal sagen, also diese beiden Erfahrungen bis jetzt, die ich gemacht habe, die haben mir auf so einer Neudefinition, sagen wir mal, extrem viel gebracht. Ohne dass es jetzt so, ich komme runter von dem Trip und bin dann so, ah, ich weiß, ich werde jetzt Schornsteinfeger, ich weiß es ganz genau oder so.
Ich brauche jetzt unbedingt ein Rührei.
Genau, ja. Das vielleicht, also man will eigentlich nur Schokoeis essen danach. Mhm. Gut, aber anderes Thema auf jeden Fall. Das finde ich zum Beispiel einen sehr interessanten Punkt gerade, dass das, was ist, was viele Leute, also wo ich das Gefühl habe, die sehnen sich danach, nach einem Tool. Und das ist ja auch das Wichtige. Es geht nicht mehr um eine Droge, sondern um ein Tool, was man benutzen kann, ein Werkzeug, womit man sich eben diese Fragen selbst stellen kann und auch eben auf eine neue Art Antworten bekommt.
Mhm. Oh ja, also ich bin, darf ich einfach in der Sprache bleiben, angefixt?
Ja. Ja.
Ihr habt jetzt zu Hause erfahren, was das sein könnte, Microdosing. Wie ein gutes Yoga-Retreat machen wir das zyklisch, um Bilanz zu ziehen, um sich mit grundlegenden Fragen der Identitätsfindung zu beschäftigen. Und jetzt darfst du noch was sagen.
Genau, also es ist nochmal ein sehr wichtiger Unterschied zwischen Macrodose und Microdosing, weil dieses Microdosing-Wort ist natürlich das, was gerade so, was man überall liest. Ne?
Ja, kleine Dosen.
Und das basiert aber halt auf so einem Modell, was bedeuten würde, man nimmt eben sehr kleine Dosen von LSD zum Beispiel oder Psilocybin, also Magic Mushrooms. Das ist aber was bisher komplett unerforscht ist und wo auch viele Wissenschaftler gerade sagen, okay, das ist was, da gibt es noch überhaupt keine längerfristigen Erkenntnisse zu. Trotzdem ist es wiederum so, und das würde ich auch gerne nochmal sagen, dass es für viele Leute tatsächlich eine Variante bedeutet, mit ihrem Leben wieder zurechtzukommen. Also das ist aber gerade so ein bisschen eher so eine Grauzone als jetzt diese Macrodose-Anwendung, die halt in Universitäten gerade so richtig erforscht wird. Also das ist nochmal sehr wichtig, weil so Microdosing ist eben, ne, man kennt Brad Pitt Microdose, ah okay, dann kann es ja, so muss es ja super sein. Aber es ist in der Tat noch was, was noch gar nicht so wirklich, was gerade jetzt so mal so begriffen wird, was das eigentlich bedeuten könnte.
Also dann schließe ich dieses Gespräch jetzt einfach mit Hände weg, ja? Einfach wieder diese Benzos
lieber das andere
kaufen.
Machen. Nee,
lieber das andere
nicht.
Machen, das Makro-Ding genau. da machen. Mhm. Und du hältst uns bitte auf dem Laufenden. Mhm. Wir dealen weiter mit Yoga, auch das in kleinen und großen Portionen. Viel Erfolg mit deinem New Health Club.
Danke.
Und komm gesund durch die Influenza-Zeit noch hier in Berlin. Bis bald, Anne. Danke.
Danke dir.
Wenn du jetzt voller Tatendrang bist, geh zu Yoga Easy, dem größten Yoga-Portal Europas mit über 800 Videos und melde dich an für unser 7-tägiges Detox-Programm frisch in den Frühling. Teste uns 2 Wochen gratis auf yogaeasy.de/podcastgutschein. Ich freue mich über deinen Kommentar zu dieser Folge. Auch über jede Art von Feedback, um unseren Podcast noch besser zu machen. Und damit sich das für dich auch lohnt, bekommst du von uns einen gratis Monat Online-Yoga geschenkt, wenn du bei iTunes eine Rezension hinterlässt und uns dann eine E-Mail schickst mit einem Screenshot deiner Rezension, und zwar an support@yogaeasy.de. Vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren bei Stitcher, Soundcloud, iTunes oder Spotify. Bye, bye.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.